Guten Abend, ich begrüße alle ganz herzlich zu diesem Vortragsabend zum Thema Ehe nach Gottes Gedanken, Streiflichter aus dem Hohen Lied. Ich halte diesen Vortrag zum ersten Mal und da kann man nichts garantieren. Und darum lese ich ein paar Verse zu Beginn. Das ist ja das Wichtigste, das Wort Gottes. Und wenn dann das Weitere daneben geht, dann kann mir vielleicht doch noch jemand am Ausgang sagen, lieber Bruder, diese Worte am Anfang, die waren so ermutigend und wunderbar. Also, wir lesen aus Hohelied 8, Vers 6. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm, denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol, ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme des Herrn. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Und dazu aus 1. Mose 2, aus dem Schöpfungsbericht, und zwar Vers 18. Und der Herr Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen oder ihm entsprechend. Und dann Vers 21, und der Herr Gott ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und der Herr Gott baute aus der Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, eine Frau. Und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach: Diese ist einmal Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Manne ist diese genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Und schließlich noch etwas aus dem Neuen Testament, Johannes 2, ab Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da selbst. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Und schließlich noch Vers 11 als Abschluss dieses Hochzeitberichtes. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Wir werden sehen, wie das alles sehr eng und direkt und naheliegend zusammenhängt, was wir gelesen haben. Es ist ja so, im Neuen Testament, Johannes 2, ist ganz wichtig, weil wir hier konkret eine Feier der Eheschließung vorfinden, wo der Herr Jesus eingeladen war. Und es ist ja so, wenn eine Ehe geschlossen wird, dann wird eben eine Ehe, E-H-E, geschlossen. Und das kann man sich eben gut merken, wenn man sich das Wort Ehe so als Eselsbrücke vorstellt. Die beiden E stehen für Egoist und Egoistin. Bei jeder Eheschließung, da kommen eben zwei Egoisten zusammen. Das ist so. Aber das Wichtige ist eben, dass dieses H in der Mitte ist, und das soll stehen für Herr. Der Herr muss der Mittelpunkt sein. Und so haben wir eine Grundlage, dass diese Verbindung von zwei Egoisten etwas Schönes werden kann. Etwas ganz Schönes. Etwas Wunderbares. Sonst, ohne das Haar, wäre es nur ein Ä-Ä. Aber es soll eine Ehe sein. Und noch ein Hinweis. Am dritten Tag war eine Hochzeit. Und man kann das einfach so lesen und sich denken, ja gut, am dritten Tag war eine Hochzeit. Aber wieso steht da, am dritten Tag war eine Hochzeit? Gut, ein geübter Bibelleser könnte sagen, ja, in Kapitel 1, da werden uns verschiedene Tage vorgestellt. Aber das sind Tage in Judäa und nicht in Galiläa. Und es sind mehr als drei. Das hat damit gar nichts zu tun. Und trotzdem, es heißt, am dritten Tag war eine Hochzeit. Wenn man das auf Hebräisch übersetzt von Deutsch, am dritten Tag, Beyom Shlishi, dann versteht man sofort. Jeder Israeli versteht, am Dienstag war eine Hochzeit. Weil dritter Tag, Yom Shlishi, bedeutet Dienstag. Also man sagt nicht Sonntag, was hat das schon mit dem Sonnengott zu tun? Sondern man sagt Yom Rishon, das ist der erste Tag. Montag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter, bis sechster Tag. Und dann sagt man Yom Shabbat, das ist der Ruhetag, der siebte. Und die Rabbiner haben früher gelehrt, der idealste Tag für eine Eheschließung ist der Dienstag. Man kann auch am Montag heiraten, auch am Freitag, am Donnerstag. Aber der ideale Tag ist der dritte Tag, denn der Dienstag in der Schöpfungswoche, die Bibel beginnt ja mit dem Sonntag, aber eben nicht mit dem Sonntag, sondern mit dem ersten Tag der Woche. Und dann der zweite Tag, der dritte Tag. Am dritten Tag sagte Gott zweimal, dass es gut war. Beziehungsweise sieht Gott zweimal ausdrücklich, dass es gut war. Natürlich, im Ganzen gibt es siebenmal gut. Und das siebte Mal ist es dann sogar Tov Meod, also gut, sehr, sehr gut. Man spricht eben nicht nur, man schreibt nicht nur rückwärts, sondern spricht auch rückwärts. Ja, das ist ein Spaß, aber eben, man sagt wirklich so, sehr, gut, gut, sehr. Und das ist aber nicht schön verteilt über die sieben Tage. Am zweiten Tag steht gar nicht gut. Das Wort gut kommt dort nicht vor, aber am dritten Tag zweimal. Und darum haben die Rabbiner gelehrt, die Ehe ist etwas so Gutes. Und darum, am Dienstag heiraten, das betont, das ist der Tag, wo Gott zweimal gesagt hat oder gesehen hat, es ist gut. Heiraten ist eine gute Sache, eine sehr gute Sache. Und das ist in der heutigen Zeit eine ganz wichtige Erklärung. Weil viele in unserer Gesellschaft, die glauben das nicht. Und wir als Gläubige müssen daran festhalten, das ist nicht nur einfach ja, so eine Option, eine Möglichkeit, sondern die Ehe ist eine gute Sache. Und diese Ehe wurde erfunden vom Schöpfer selbst. Und darum ist es so wichtig, dass die Hochzeit von Kana im Johannesevangelium steht. Denn im Johannesevangelium wird der Herr Jesus als der Schöpfer Gott vorgestellt. Darum beginnt es in Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles kam durch dasselbe ins Dasein. Und ohne dasselbe kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Das heißt, der Jesus, das Wort, er wird das Wort genannt. Er hat alles erschaffen. Er war der Ausführende in der Schöpfung. Und damit wird klar, wir hatten ja am Anfang aus 1. Mose 2 gelesen, der Herr Gott schafft Adam und dann Eva und damit schafft er auch diese Verbindung von Mann und Frau, die Ehe. Sie ist die Erfindung des Schöpfers oder es ist das Werk des Sohnes Gottes. Und jetzt versteht man, wie wichtig es ist, dass man eben in einer Ehe von Anfang an, gut, es gibt manche, die kommen erst später zum Glauben und dann können sie den Herrn dann einladen. Aber da, wo das möglich ist, weil man eben schon vorher bekehrt und errettet ist, dass man den Herrn Jesus von Anfang an in die Ehe einlädt, so wie es hier ist. Es war aber auch Jesus zu der Hochzeit geladen. Und an dieser Hochzeit hat der Herr Jesus in ganz besonderer Weise seine Herrlichkeit als Sohn Gottes erwiesen. Und zwar, indem er aus Wasser Wein machte. Und da hat er auch nochmals gezeigt, dass er der Schöpfer ist, der einfach so die Dinge ins Dasein rufen kann. Und zwar hat er also Wasser in Wein verwandelt, nicht wie Mose, Wasser in Blut. Das war ein Bild des Gerichts Gottes. Aber der Herr Jesus hat Wasser in Wein verwandelt und der Wein ist ja in der Bibel ein Bild der natürlichen Freude. Prediger 9, isst dein Brot mit Freude und trinkt dein Wein mit Freude. Brot essen, Wein dazu, ein Bild der natürlichen Freude. Und wir sehen, an dieser Hochzeit ging dann schon bald mal der Wein aus. Ja, die Übertragung ist jetzt ganz naheliegend. Es kann gut beginnen in einer Ehe und der Herr Jesus ist eingeladen, aber die Freude geht aus. Aber wie gut, wenn man den eingeladen hat, der der Schöpfer der Ehe ist. Er kann das Wunder tun und Wasser in Wein verwandeln, und zwar besserer Wein als am Anfang. Das heißt, das habe ich so gefreut, Andreas hat am Anfang in der Einleitung davon gesprochen, von Ehen, die noch besser werden sollen. Ja, das ist genau das Thema. Und darum habe ich mir dann auch gar nicht gedacht, dass darüber muss man was sagen. War jetzt auch nicht so geplant. Und das ist also so wunderbar, dass man kann sagen, die letzte Freude, die spätere Freude, war größer als die Anfangsfreude. Und so ist es so essentiell, dass eben diese zwei Egoisten den Herrn in der Mitte haben, denn er kann helfen, dass, selbst wenn die Freude ausgegangen ist, die Freude wieder kommt, aber noch mehr, größer als am Anfang. Und das ist so etwas Wunderbares, dass es in der Ehe eine Steigerung gibt, ein Wachstum. Und woher kommt die Kraft dazu? Da hat der Herr Jesus eben seine Herrlichkeit als Sohn Gottes offenbart, mit diesem ersten Wunderzeichen, Wasser zu Wein. Und wir müssen uns überlegen, was ist da geschehen? Der Herr Jesus hat diesen Wein gemacht, der Speisemeister probiert, er weiß von nichts. Und wir können uns vorstellen, was er vielleicht gedacht hat. 7 Jahre alt. Und diese 7 Jahre, das ist ja nur die Lagerung, was vorher noch war. Da mussten ja die Trauben gepflückt und dann zertreten werden. Und ja, und vorher, da musste der Weinberg gepflanzt werden und man musste den Weinberg überwachen vor zum Beispiel Füchsen, die ihn kaputt machen. Es war viel, viel Arbeit, die da vorausgegangen ist. Und jetzt ist das Produkt da und dabei. Das ging alles auf einen Schlag. Wasser und Wein. Keine Zeit. So ist es immer, wenn Gott schafft, wenn Gott erschafft, dann sieht das aus, wie wenn das Alter voraussetzen würde. Aber es braucht kein Alter. Nicht wahr? Wären wir spazieren gegangen im Garten Eden, hätten uns diese großen und dicken Bäume angesehen, hätten gedacht, der ist wahrscheinlich 150 Jahre alt. Und der dort, 500 Jahre. Dabei hat Gott gerade eben erst den Garten Eden gemacht als Schöpfer. Und so ist es auch in der Schöpfung. Man sieht die Sterne und das Licht, das Milliarden von Lichtjahren entfernt herkommt. Aber das bedeutet nicht, dass das Weltall Milliarden von Jahren alt ist. Nur das ist eine Distanzangabe. Lichtjahre, das ist eine Distanz. Aber das brauchte nicht diese Zeit, denn der Schöpfer hat das Weltall erschaffen. So, sieht aus wie alt. Und da eben, gerade darin zeigt sich die Schöpferherrlichkeit des Herrn Jesus. Er offenbart seine Herrlichkeit in Kana durch dieses Wunder. Und das will er auch in Ehen, wo der Wein ausgegangen ist, will er seine Schöpferherrlichkeit offenbaren. Dass die letzte Freude noch größer wird als die erste. Und eben grundsätzlich sollte die Ehe sein wie eine Schweizer Seilbahn. Allerdings nur einfache Fahrt. Also von oben, von unten nach oben. Ich meine nicht umgekehrt, von oben und dann nach unten. Ja? Von unten nach oben. Und jetzt schlagen wir nochmals das Hohelied auf. Das ist das schönste Lied, das Salomo gedichtet hat. Er war ja der Sohn von einem ganz großen Musiker, eine Ausnahmebegabung, König David. Und Salomo hat selber 1005 Lieder gedichtet. Erste Könige sagt uns das. Und das schönste von diesen 1005 Liedern, das ist das Lied der Lieder. Das hohe Lied, so beginnt es. Das Lied der Lieder von Salomo. Das schönste Lied, und das beschreibt die Ehe nach den Gedanken des Schöpfers. So wie das in 1. Mose 1, 2 vorgegeben ist. Und so, wie uns Johannes 2 zeigt, und so kann es eben auch nach dem Sündenfall sein. Ja, 1. Mose 2, das ist noch vor dem Sündenfall. Da kann man sagen, ja gut, da war eine wunderbare Ehe möglich. Aber Johannes 2 ist lange nach dem Sündenfall, um zu zeigen, auch nach dem Sündenfall ist eine Ehe mit tiefer Freude möglich, aber da muss der Sohn Gottes der Mittelpunkt sein, der seine Herrlichkeit offenbart. Und nun, das hohe Lied ist gewissermaßen eine künstlerische, musikalische, poetische Darstellung. Drum, es ist nicht nur ein Gedicht. Also es ist ein Gedicht. Und typisch ist übrigens der Versfuß 2 und 2. In Lehrgedichten, in Sprüchen, ist sehr typisch 3 und 3. Also immer man zählt im Hebräischen nur die betonten Silben. Nicht die unbetonten. Die betonten Silben 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist typisch für Lehre in den Sprüchen. Aber für das lyrische Hohelied 1, 2, 1, 2. Für die Klagelieder ganz typisch 3 und 2. Also ständige Rhythmuswechsel. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Das drückt diese Unruhe der Seele und Niedergeschlagenheit der Seele aus. Aber im Hohelied eben dieses Lyrische. Und das soll zeigen, die Ehe ist so etwas Wunderbares. Es ist ein Musikstück. Mit 4 Strophen übrigens. Und dreimal kommt der Refrain vor. Und es ist Poesie. Poesie erhebt über den Alltagstrott hinweg. Und da sehen wir über diese 8 Kapitel hinweg das Wachstum der Liebe. Hohelied 2, Vers 16. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Schön, oder? Das sagt sie. Die Braut, das heißt die Jungverheiratete. Im Hohelied sind die beiden verheiratet, aber er nennt sie immer noch meine Braut. Immer wieder. Kalati, Kalati, nur ein Wort. Meine Braut, meine Braut. Das ist die Jungverheiratete. Und sie sagt, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Aber es wird noch schöner in Kapitel 6, Vers 3, sagt sie nämlich, ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. Merkt man den Unterschied? Es ist genau umgedreht. Das erste Mal spricht sie von sich. Mein Geliebter ist mein. Und ich bin sein. Sie denkt an sich, was das für sie ausmacht, diese Beziehung. Und dann denkt sie schon auch noch, dass es für ihn auch noch etwas bedeutet. Aber das ist doch eine Steigerung, wenn sie sagt, ich bin meines Geliebten. Da überlegt sie sich, was geht in ihm vor? Was bewegt ihn? Und dann sagt sie, und mein Geliebter ist mein. Also dann denkt sie auch an sich. Aber es wird noch schöner in Kapitel 7, Vers 10. Ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Sie spricht nur noch über ihn. Ich gehöre ihm. Sie überlegt sich, was bedeutet diese Beziehung für ihn? Und nach mir ist sein Verlangen. Sie überlegt sich, was geht in ihm vor? Was empfindet er? Und sie spricht gar nicht mehr von sich. Schon, ich meine, sie sagt ja immer noch, ich bin meines Geliebten. Nach mir ist sein Verlangen. Das ist ganz wichtig. Es geht nie um die Aufgabe, also um das Verschwinden der eigenen Person. Das wäre Buddhismus. Oder Hinduismus. Was ist das Ziel im Buddhismus, im Hinduismus? Das Nirvana. Und die Buddhisten sagen Nibbana. Das bedeutet das Gleiche. Das ist eigentlich ein Sanskrit-Wort, Nirvana, ein Partizip, das heißt ausgelöscht. Das ist Nirvana. Schrecklich. Buddha soll gesagt haben, das Nibbana, man kann nicht sagen, dass man nicht mehr existiert, aber man kann auch nicht sagen, dass man existiert. Boah. Also da kann ich echt verzichten. Das ist die Auflösung der Person. Aber Gott ist eben nicht ein unpersönlicher Gott, irgendeine Kraft im Kosmos, sondern der Gott, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Geh zu den Kindern Israel und sage, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und der Mensch ist erschaffen im Bild Gottes, das heißt als Person. Und darum ist es nicht Demut, wenn man die Person quasi auflöst. Aber es ist etwas Schönes, wenn man eben den Herrn Jesus in den Vordergrund stellt und zum Beispiel auch beim Abendmahl seinen Wunsch erfüllt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und nicht in erster Linie an uns denkt, aber das braucht es auch. Aber er im Vordergrund, aber es darf nie die Auflösung der Person sein. Ich meine, es gibt viele glückliche Ehen in Indien. Weil so im Volk ist das auch klar, eine Ehe sollte eine treue Gemeinschaft von Mann und Frau sein. Und die können aber nicht nach ihrer Religion Ehe führen. Denn sie werden gelernt von den Mönchen, ich, das gibt es gar nicht. Das ist Maya, das ist nur Einbildung. Also wenn der Mann sagt, ich liebe dich. Ich gibt es nicht und du auch nicht. Ist also nur Einbildung. Aber die lieben sich trotzdem, da wo ihnen gut sind. Nur können sie einfach gar nicht nach ihrer Religion gehen. Das sind wie zwei Schienen. Aber eben, in der Bibel geht es darum, die Person wird nicht aufgelöst, aber wir können den Herrn Jesus in den Vordergrund stellen und hier in der Ehe sieht man, wie die Sulamit, die Jungverheiratete, ihren Geliebten immer mehr ihn vor Augen hat und nicht sich selbst. Das ist ein wunderbares Wachstum. Eben, das ist wieder diese Seilbahn. Es geht aufwärts in dieser Beziehung. Und gehen wir noch zu 1. Mose 2, wo wir eben den Herrn Jesus sehen. Wenn es heißt, der Herr Gott sprach, 2 Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen seinesgleichen. Da spricht der Herr Jesus. Die Pläne kommen vom Vater. Darum heißt es in 1. Korinther 8, Vers 6, alle Dinge kommen von Gott, dem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Vater hatte die Pläne und der Sohn hat die Pläne in der Schöpfung ausgeführt. Und nun, es ist nicht gut. Das ist erstaunlich. Das geschah am sechsten Tag. Nachdem schon sechsmal gesagt wurde und Gott sah, dass es gut war. Und jetzt kommt am sechsten Tag ein Nicht-Gut. Aber das ist nur vorläufig. Dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Diese Schöpfung kann erst vollständig sein, wenn die Frau auch noch auf dem Plan erscheint. Das ist eine Ermutigung für alle Schwestern, nicht wahr? Hier. Die Frau war nötig, damit schließlich Gott ganz am Schluss sagen konnte, es war sehr gut. Gut, sehr, ja? Aber nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Hilfe ist übrigens nicht Gehilfin. Das gleiche Wort, das hier verwendet wird, wird anderswo für Gott verwendet, der uns Hilfe ist. Gott ist uns Hilfe und Zuflucht. Das hat nichts zu tun, das wäre eine Lästerung, Gott als eben mit dem Wort Gehilfe zu bezeichnen. Nein, Hilfe. Und das sagt Gott. Ich will ihm eine Hilfe machen und diese Hilfe soll ihm entsprechend sein. Eine Hilfe ist dazu da, um etwas auszufüllen, was man selber nicht hat. Also die Frau sollte eine Ergänzung sein für den Mann und darum sollte sie eben anders sein als er. Aber nicht total anders. Darum heißt es, ihm entsprechend. Oder ganz wörtlich, ihm gegenüber. Das ist ein Wort, kenekdo. Gleichsam gegenüber ihm. Aber es ist ein Wort. Das heißt, eine Person, die auf Augenhöhe entgegentritt. Und wir haben gelesen, Gott hat einen tiefen Schlaf auf Adam fallen lassen, hat eine Operation durchgeführt, eine Rippe entfernt, wieder verschlossen und dann aus dieser Rippe die Frau gemacht. Warum aus einer Rippe? Weil die Rippe ein Knochen ist, ganz nahe beim Herzen. Ja? Also Gott hat nicht ein Fußknöchel genommen, sodass Adam immer hätte daran denken können, das ist meine Frau. Ja? Aber auch nicht ein Stück aus der Schädeldecke. Ja, wäre gegangen, dann hätte er eine Art Fontanelle gehabt. Haben ja Babys ja auch, da ein Loch. Ja? Aber nein, das hätte ja bedeutet für sie, so, mein Kleiner, jetzt sage ich dir mal, was richtig ist. Nein, sondern ein Knochen hier. Und natürlich hat Gott von Anfang an auch diesen Plan gehabt, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Und das wird schon ausgedrückt dadurch, dass Gott zuerst den Mann erschaffen hat und nicht die Frau. Aber eben Haupt sein bedeutet nicht Tyrann sein. Sondern die Hauptverantwortung in der Führung haben. Es ist ganz schwierig, eine Firma, wenn zwei die Firma führen, die genau gleiche Berechtigung haben. Das geht überall gut, wo man genau gleich denkt. Und wenn man mal nicht gleich denkt, dann gibt es nur Pattsituationen. Und Gottes Einrichtung, Adam zuerst zu schaffen, bedeutet, dass auch in Pattsituationen gibt es ein Vorankommen. Aber natürlich nicht eine Lösung, die dem widerspricht, dass eben der Knochen von hier am Herzen kommt. Dann sucht man miteinander einen Weg, eine Lösung, die wirklich auch der Liebe entspricht. Aber eben, seinesgleichen bedeutet auch, dass es viele Übereinstimmungen gibt. Und darum, für die, die vor der Ehe stehen und vor der Wahl, es ist wichtig, dass es Unterschiede gibt, denn die führen eben zu Ergänzung. Und es ist auch wichtig, dann später im Eheleben, dass man denkt, diese Unterschiede, die vielleicht auch einmal nerven, dass die eben doch gut sind, weil das ergänzt. Und wenn aber die Unterschiede zu groß sind und zu wenig Übereinstimmung da ist, dann ist es auch schwierig. Darum sind auch interkulturelle Ehen nicht verboten in der Bibel, aber man muss sich im Klaren sein, da muss man sich noch mehr anpassen, als es eh schon gilt. Und dann sehen wir eben diese Herzensbeziehung und dieses eben auf Augenhöhe einander begegnen. Das sehen wir jetzt schön im Hohen Lied. Wenn man das mal so in einem Zug durchlesen würde, da merkt man, oh, als Mann, da habe ich eine richtige Sammlung für schöne Kosewörter. Ja, echt. Ja, das beginnt doch schon in Kapitel 1, Vers 8, wo Salomo zu Sulamit sagt, wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen. Oh, das ist doch ein wunderbarer Name, du Schönste unter den Frauen. Nicht so wie Abraham. Der sagte, als er auf dem falschen Weg nach Ägypten war, 1. Mose 12, zu Sarah, ich weiß, dass du ein Weib schön von Ansehen bist. Und sagt den Leuten in Ägypten, ich bin dein Bruder, sonst werden sie mich töten und dich leben lassen. Ja, dann kommt es nach Ägypten, im gleichen Kapitel, 1. Mose 12, und dann, als die Fürsten des Pharao sie gesehen hatten, priesen sie sie, dass die Frau sehr schön war. Warum hat das nicht Abraham gesagt? Er sagt nur, du bist schön. Aber die Ägypter, die sagen, sehr schön. Und das ist traurig, wenn die Komplimente des Mannes so schwach sind, dass andere bessere geben. Das darf ja nicht sein. Aber Salomo macht diesen Fehler nicht. Da am Anfang war er dieser Mann voll von Weisheit Gottes. Das mit den Frauen, das kam später. Und er hat das Hohelied auch später geschrieben, als schon andere da waren. Aber das Hohelied zeigt, wie die Anfangszeit war. Und da war sie die Einzige. Er nennt sie die Einzige. Und da war alles schön. Er hat das alles später kaputt gemacht. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Er sagt, du Schönste unter den Frauen. Aber weiter sagt er in Vers 9, meine Freundin, auf Vers 15, meine Freundin und so weiter. Meine Freundin. Ja, ein Bekannter von mir hat als Lehrer Integration gemacht von jungen Leuten, die in die Schweiz gekommen sind, aus anderen Kulturen, und da hat er mal irgendeinen Zusammenhang von seiner Freundin gesprochen. Und dann wurde er prompt angesprochen. Sie Freundin haben, hätte ich nicht gedacht. Und dann sagt er, ja, ich meine meine Frau, das ist meine beste Freundin. Das ist ja unerhört. Der Ausdruck Freundin soll gerade nicht für die Ehefrau sein. Sondern man denkt gerade was anderes. Nein, das muss die beste Freundin im Leben sein. Mal fragte mich einer, hast du eigentlich auch einen seelsorgerlichen Coach? Na gut, ich bin ja nicht im Sport tätig, aber meine Frau ist das. Meine beste Freundin. Und ihr kann ich diese Dinge, kann ich Probleme besprechen. Und die hilft mir. Ja, das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Das ist die beste Freundin. Und dann später sagt er, meine Schöne, ich greife einfach so heraus, ein paar, 2 Vers 10 und dann noch eine Konstellation in 2 Vers 13, meine Freundin, meine Schöne und dann gleich weiter, meine Taube. Und ja, schauen wir mal an, in Kapitel 5, dort wird es noch dichter. Er klopft, kommt nachts nach Hause, sie ist schon im Bett und ist zu faul, um aufzustehen. Und dann sagt er, tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommenheit, meine Vollkommene. Wow, da bekommen richtige Ideen, wie man der Frau sagen könnte. Ich habe mal einen Pfarrer gekannt, der hat mir gesagt, da war ich auch noch nicht verheiratet und sehr jung, und hat mir gesagt, er nenne seine Frau Fröschli. Ich fand das noch ganz toll, aber spät muss ich sagen, sowas geht ja gar nicht. Ich meine, wenn man sich überlegt, das Sexualverhalten der Frösche und furchtbar. Ja, darum ist es ja in der Bibel ein Bild von sexueller Unreinheit. Die Frösche. Ja, und es gibt viel schönere Ausdrücke. Und übrigens, im Hebräischen ist das immer ein Wort. Meine Schwester, Achoti, meine Freundin, Rayati, meine Taube, Yonati, meine Vollkommene, Tamati. Immer ein Wort, ja? Also, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Schön. Und das ist eben eine wichtige Sache, dass man sich immer wieder Komplimente macht. Sie macht das umgekehrt auch. Ich habe jetzt nur so gesprochen, aber jetzt könnte ich zeigen, was sie an Ausdrücken verwendet. Das ist so schön, die machen sich dauernd Komplimente. Und gerade beim Mann ist es wichtig, dass er auch immer wieder sagt, du bist sehr schön. Weil die Frauen sind sehr vergesslich, das hat nichts mit Alzheimer zu tun. Aber das ist einfach so in der Natur. Das muss immer wiederholt werden, nicht maschinell. Aber das bringt es echt. Und kein einziges böses Wort im Hohenlied. Es ist ja so, der Zustand von Verliebtheit, also richtig, richtig Verliebtheit, das ist ja etwas, was am Anfang, Verlobungszeit und frühe Ehe, ganz augenfällig ist. Und das hängt dann jetzt medizinisch auch damit zusammen, dass es sehr starken Ausstoß gibt von Noradrenalin aus den Nebennieren. Das ist dann auch verbunden mit Stress. Ja? Und Dopamin, starke Dopaminausschüttung ist ein anderes Hormon, das auch Glücksgefühle bewirkt. Das hat Gott so eingerichtet, dass genau in dem Moment, wo der Mensch so denkt und empfindet, wird das körperlich unterstützt. Das Glück ist nicht Dopamin, aber die körperlichen Funktionen tragen das, was Gott eben da in der Beziehung wirkt. Und das hat dann eben damit zu tun, es kann auch etwas Schlafstörung bringen und so, aber das ist wichtig, dass diese Erfahrung, und das haben wir hier in Hohelied 1 so ausgedrückt, in Kapitel 2, Vers 4 sagt sie, er hat mich in das Haus des Weines geführt und sein Panier über mir ist die Liebe. Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Das gibt es wirklich. Krank sein vor Liebe. Das ist nicht das. Die Welt spricht oft von krank sein vor Liebe und dann meint sie Liebeskummer. Das ist genau das Gegenteil. Aber das gibt es wirklich und das ist ja so schön. Und darum braucht sie Fruchtzucker. Ja, um wieder Energie zu bekommen. Das ist so Energie, Rauben ist falsch in dem Zusammenhang, aber energiefordernd, ja? Und sie sagte gerade im nächsten Vers, da lernt man sogar, wie man sich umarmt. Zum Beispiel, seine linke, kann man richtig lernen nach der Bibel, unter meinem Haupt und seine rechte umfasst mich. Und das ist also ein Zustand, der ganz natürlich sich selbst überlassen, dauert vielleicht bis 2, 3 Jahre. Und es gibt dann eine Beruhigung. Aber das bedeutet nicht, dass das Verliebtheit verloren geht. Es gibt einfach eine Beruhigung. Und man kann übrigens auch erklären, was körperlich dann passiert. Das Ganze ist ruhiger, aber auch tiefer. Es ist immer noch Verliebtheit. Aber das geht eben nicht einfach automatisch weiter. Und das ist ja etwas, was die Welt, die oft so niedrig über diese Themen spricht, nicht kennt. Wie arbeitet man an einer Ehebeziehung, dass sie tiefer wird, dass es weitergeht? Und das ist wie beim Schmiedefeuer. Das muss man machen, damit es nicht aufhört. Nachschieben. Holz nachschieben. Sonst erlöscht es. Und man muss also daran arbeiten. Und jetzt, warum ich mit dem ganzen Thema verliebt sein und so weiter hier begonnen habe, ich wollte besonders auf diesen Gedanken hinweisen, das ist dann auch eben körperlich bedingt durch diese Dopaminausschüttung, dass man eigentlich im Denken das Negative ausblendet. Darum ist alles nur gut. Ja, sogar in einer Beziehung, wo andere sagen würden, das sehe ich aber ein Problem. Na wo? Er ist perfekt. Ja, also das kann man ganz genau erklären, was da genau abgeht. Aber in einer Beziehung, die gottgemäß ist, ist doch das schön, dass man alles, was ein bisschen unangenehm ist, ausblenden kann. Und ich will sagen, einen Blick hat für das Gute. Die sagen sich nur schöne Dinge da im Hohen Lied. Die kritisieren sich nicht dauernd. Also überhaupt nicht da. Und das kann man aber auch bewusst fördern. Dass man eben einen Blick hat für all diese Dinge, die so gut sind. Am Ehepartner. Man kann auch einen Röhrenblick bekommen für all diese Dinge, die ein bisschen Mühe machen. Und dann mit dem Röhrenblick, ja, so soll man ja nicht Auto fahren. Das ist absolut gefährlich. Ja, so. Reinschaut. So gibt es Unfälle. Man lernt doch von Anfang an, beim guten Fahrlehrer, du musst Übersicht haben und in die Tiefe schauen. Ja? Und diesen Blick eben für den anderen, wo man eben sich nicht konzentriert auf, das ist nicht so ganz angenehm und das ist nicht so ganz angenehm, das führt dann eben zu einer Versteifung in der negativen Sicht. Und wir können lernen von dieser Sulamit, die krank war vor Liebe, was die alles an ihm sieht. Und man sieht, sie ist Detailistin. Nicht Grossistin. Sie sagt nicht einfach, ist super. Sondern die Mädchen von Jerusalem, die sagen, was hast du eigentlich, dass du so über ihn sprichst? Was ist er denn vor einem anderen Geliebten, dass du uns also beschwörst? Und was sagt sie dann? In Hohelied 5, Vers 10. Die kann erzählen. Mein Geliebter ist weiß und rot. Ausgezeichnet vor Zehntausenden. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Seine Locken sind gewellt. Schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen. Baden in Milch. Eingefasste Steine. Seine Wangen. Jetzt spricht sie nur über die Wangen. Und über den Bart drauf. Seine Wangen wie Beete von Würzkraut. Anhöhen von duftenden Pflanzen. Ja? seine Lippen Lilien, träufeln von fließender Myrrhe, seine Hände goldene Rollen mit Topasen besetzt. Ja, seine Lippen träufeln von fließender Myrrhe. Das ist die natürliche Feuchtigkeit auf den Lippen. Das sieht sie alles. Also die beschreibt ihn im Detail. Aber er auch. Kapitel 4, Vers 1. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, welche allzumal Zwillinge gebären, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Und dann spricht er über die Lippen, über die Schläfe, über den Hals, über die Brüste. Und detailliert. Also er weiß, er kann genau erklären, warum er sie schön findet. Und sie kann es genau erklären, warum sie ihn schön findet. Das könnte einer sagen. Das ist irgendwie eigenartig. Also im Hohenlied geht es ja vor allem irgendwie so um das Äußere, Körperliche. Dann haben wir das Hohenlied noch nicht richtig verstanden. Denn alle diese Dinge, die da erwähnt werden, haben geistliche Aussagen. Ich war zum Beispiel, sie sagt von ihm, seine Augen sind Tauben. Wir haben das gelesen, Kapitel 5, Vers 12. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch eingefasste Steine. Wie kann man die Augen so beschreiben? Ganz einfach. Seine Augen sind Tauben. Damit beschreibt sie die Iris und vergleicht das mit der Farbe der Federn der Taube. Okay, das kann man jetzt nachvollziehen. Aber dann sagt sie, seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen. Das ist die Feuchtigkeit im Auge. Das ist ganz wichtig, nicht wahr? Das ist ganz gefährlich, wenn man trockene Augen hat. Und ein Grundsatz der Augenheilkunde, das hat mir ein Arzt in einem Notfall, wo ich ihm helfen musste, ich glaube, eine ganze Stunde haben wir einem unserer Kinder die Augen genetzt, hat er mir erklärt, das Wichtigste in der Augenheilkunde ist befeuchten, befeuchten, befeuchten. Aha, ja, da hat man es in der Bibel. Augen wie Tauben an Wasserbächen und dann heißt es badend in Milch. Und das ist der Hinweis auf das Weiße im Auge. Badend in Milch. Und dann heißt es eingefasste Steine. Also vergleicht diese Augapfel mit Edelsteinen, die da drin sind, eingefasst im Schädel. Wunderbar. Aber das hat nun eine geistliche Bedeutung. Die Tauben gehören ja zu diesen wenigen Tierarten, die dadurch charakterisiert sind, dass Pärchen das Leben lang beieinander bleiben. Etwa 95% der Tierarten bleiben nicht Pärchen. Nur, das ist für einen Moment im Jahr und dann ist aus, fertig. Bei den Ratten ist diese Anziehungskraft ein paar Sekunden und dann ist es erledigt. Und bei Elefanten 3 Tage und auch bei Schimpansen ziemlich kurz aus. Aber beim Menschen, der Mensch ist angelegt auf Treue das ganze Leben lang. Und die Tauben auch. Und deine Augen sind Tauben, das bedeutet seine Augen. Obwohl sie offen sind, sie meinen nur mich. Es ist diese absolute Treue. Und das ist nicht nur eine äußerliche Sache. Und so kann man das bei jedem Detail im Hohen Lied kann man den geistlichen Aspekt eben erklären. Und die zwei, die haben schon geistliche Gemeinschaft. Und die wird aber so eben in dieser poetischen Sprache ausgedrückt. Und das sage ich ja immer wieder, wenn ich eine, jetzt habe ich fast gesagt, Abdankung halte, eine Trauung durchführe und die zwei haben sich Ja gesagt und ich erkläre, dieses Ja war ein Nein. Gleichzeitig ein Nein. Für alle, die man früher gekannt hat und sogar für alle die, die man später noch kennenlernen wird. Das ist eine ganz klare Entscheidung, definitiv. Das ist ein Ja oder ein Nein, eine Absage an alle anderen. Und das wird ausgedrückt, deine Augen sind wie Tauben. Und wenn man dieses Vertrauen hat, gegenseitig, und auch einander eben darin bestärkt, in diesem Vertrauen, das gibt Ruhe in die Beziehung hinein. Und das ist so wichtig, diese Ruhe. Ich weiß, es ist ja typisch, wenn man nicht verheiratet ist, man hat immer eine gewisse Unruhe in sich. Ja, fährt man irgendwo an eine Konferenz und denkt, vielleicht ist die, die es zukünftig mal sein wird, ist dort. Das gibt eine Unruhe, ja? Und sie auch, vielleicht dort an dieser Evangelisation, könnte ja sein, ich weiß es nicht. Aber es ist immer eine Unruhe, weil diese Frage immer irgendwie offen ist. Außer sie ist einmal beantwortet worden, dass jemand wirklich nach 1. Korinther 7 sieht, mein Auftrag ist, eben damit ich mehr Zeit habe, missionarisch zu wirken, ich gehe den Weg im Ledigsein. Aber da, wo diese Entscheidung nicht da ist, ist immer eine Unruhe da. Aber wie eindrücklich ist das in der Geschichte von Ruth und Naomi? Naomi ist verwitwet, älteren Datums. Sie denkt nicht mehr ans Heiraten. Aber sie wird begleitet am Anfang von ihren Schwiegertöchtern, die jung verwitwet wurden. Und dann sagt sie, komm, bleibt hier. Und findet Ruhe, eine jede im Haus ihres Mannes. Sie will sie zurückschicken. Aber sie sagt grundsätzlich, heiraten bedeutet, dass sie Ruhe findet. Aber sie dachte, kommt ja nicht so drauf an, ob das jetzt ein Ungläubiger ist aus Moab, heiratet. Und Ruth sagt, nein, dein Gott ist mein Gott. Und sie will nach Israel. Es geht ihr nicht um heiraten um jeden Preis. Aber später im Buch Ruth wird das wiederholt, dass sie eben schließlich Ruhe finden sollte in dieser Beziehung mit Boas. Von Gott geführte Beziehung. Und so bringt das Heiraten eben Ruhe. Aber wenn man nicht diese Sicherheit hat wegen der Augen, dann bringt das auch Unruhe. Und das darf nicht sein. Und das Hohelied zeigt uns diese Ruhe. Und sie kann das sagen, deine Augen sind Tauben. Er sagt das zu ihr, deine Augen sind Tauben. Und in diesem Zusammenhang noch etwas ganz besonders Schönes. In Kapitel 4, Vers 12, sagt der junge Ehemann, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granaten, nebst edlen Früchten, Zyperblumen, nebst Naden, Nade und Safran, Würzrohr und Zimmet, nebst allerlei Weihrauchgehölz, Myrrhe und Aloe, nebst allen vortrefflichsten Gewürzen, eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers und Bäche, die vom Libanon fließen. Übrigens, warum nennt er sie meine Schwester? Ganz einfach. Weil sie aus dem gleichen Volk war wie er. Sie waren Verwandte. Nicht wahr? Auf Hebräisch, im Bibelhebräisch wird Schwester gebraucht auch für eine weit außen Verwandte und Bruder. Aus dem gleichen Volk. Und wohl uns, wenn die Ehe geschlossen wird, so wie die Bibel sagt, als ungleiches Joch, das geht gar nicht. Das ist verboten, gläubig und ungläubig. 2. Korinther 6. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. So wie Esel und Rind zusammengejocht. Die haben einen unterschiedlichen Schritt, die machen sich gegenseitig weh beim Joch, weil dann Bruchstellen entstehen, die beim gleichen Schritt von zwei Rindern nicht entsteht. Und das ist ein Befehl, seid nicht in einem ungleichen Joch. Also es kommt nur in Frage, bekehrt, wiedergeboren, bekehrt, wiedergeboren. Und darum sagt er, meine Schwester, sag schön, wir haben die ganz genau gleiche geistliche Grundlage. Und das ist so wichtig. Aber eben, er sagt von ihr, du bist ein verschlossener Garten. Und in diesem Garten gibt es eine Quelle und von dieser Quelle trinke nur ich und niemand anders. Jetzt ein Vers aus Sprüche 5, wo Salomo einem erwachsenen Sohn Lebensschule gibt. Und diesem jungen Mann, bereits verheiratet, sagt er in Sprüche 5, Vers 15, trink Wasser aus deiner Zisterne. Immer wichtig beim Bibellesen, dass man die richtigen Wörter betont. Nicht trink Wasser oder trink Wasser. Nein, trink Wasser aus deiner Zisterne und fließendes aus deinem Brunnen. Und der nächste Satz sollte korrekt übersetzt werden als Frage. Sollen nach außen sich ergießen deine Quellen, deine Wasserbäche auf die Straßen? Fragezeichen. Dir allein sollen sie gehören und nicht Fremden mit dir. Deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend, der lieblichen Hirschkuh und anmutigen Gämse. Ihre Brüste mögen dich berauschen zu aller Zeit, taumle stets in ihrer Liebe. Und warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer Unbekannten umarmen? Also hier wird klar gemacht, es geht um die Intimität in der Ehe. Aber die ist absolut exklusiv. Und die treue Ehefrau wird hier verglichen mit einer Zisterne, mit einer Quelle, Wasserquelle. Und Salomo sagt, sollen diese Wasser deiner Quellen, deine Wasserbäche auf die Straße hinausfließen, in die Öffentlichkeit. Und genau das geschieht in der modernen Kleidung heute. Und wir wissen ja ganz genau, was in den letzten Jahrzehnten in der Modeschöpfung gegangen ist. Und wir können ganz genaue Namen nennen von Personen und wissen, wie pervers die gelebt und gedacht haben. Die haben wirklich Ideen gehabt, wie kann man das und das und das. Und die haben Ideen gehabt, in einem Jahr bauchfrei. Aber dann nach einem Jahr ist das irgendwie schon Gewohnheit. Und dann machen sie so, dass wieder andere Körperpartien herauskommen. Ja? Und dann in einem Jahr wieder mehr die Ausschnitte betonen. Und dann wieder die Röcke ganz kurz und so weiter und so fort. Aber das ist, Gott hat jeder Frau besondere sexuelle Reize gegeben. Aber die sind für die Ehebeziehung und die sind nicht für die Öffentlichkeit. Das Wasser darf nicht aus dem Garten hinausfließen auf die Straße für die anderen. Das geht ihnen gar nichts an. Und darum, in diesem Zusammenhang sagt Salomo, ein verschlossener Garten ist meine Braut. Eine versiegelte Quelle. Und gerade auch das, wenn eben hier so ein Vertrauen ist, wir haben hier zusammen ein Geheimnis. Und das gehört nur uns. Und wir können einander wirklich vertrauen. Und können sagen, deine Augen sind tauben. Und das gibt Ruhe in die Beziehung hinein. Und es ist dann auch so, ich habe schon angedeutet, im Tierreich geht alles ganz anders. Die Steinböcke haben ganz bestimmte Paarungszeiten und diese Tiere haben wieder ganz bestimmte Paarungszeiten. Das geht alles nach Programm, kann man sagen, wie das in den Genen vorgegeben ist und dann im Instinkt zum Ausdruck kommt. Aber im Menschen ist das nicht so. Die Sexualität hat nicht bestimmte Jahreszeiten. Und darum könnte im Prinzip auch jedes Jahr ein Kind kommen. Aber Nicht nur im Frühjahr oder im Herbst, sondern gewisse Kinder kommen im Januar, andere im Februar, andere im März, April, das ganze Jahr. Weil Gott die Sexualität dem Menschen nicht als Instinkt anvertraut hat, sondern in seine Intelligenz. Und darum heißt es in 1. Petrus 3, ihr Männer, wohnet bei euren Frauen nach Erkenntnis, ihnen Ehre gebend als bei einem schwächeren Gefäß. Also man muss etwas denken auf dem Gebiet, Erkenntnis haben und denken, das kann zu viel sein. Das ist zu viel Belastung da. Eben sehen, ich meine, im Durchschnitt hat eine Frau 70% Körperkraft vom Mann. Natürlich, sie kann ins Fitness gehen. Dann. Aber dieser Unterschied ist da. Und eben mit Rücksicht und mit Überlegung, aber es ist so, dass es über das ganze Jahr eben die Sexualität möglich ist. Und da möchte ich lesen aus 1. Korinther 7. Da sagt Paulus in Vers 2, aber um der Hurerei willen habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber hat auch der Mann nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang, um zum Beten Muße zu haben. Und kommt wieder zusammen, damit der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Wir würden erwarten, wegen eurer Enthaltsamkeit. Er sagt nein. Dann ist die Gefahr von Unenthaltsamkeit da. In Untreue. Euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Ja, hier wird etwas ganz Wichtiges gesagt, wenn es um die Sexualität in der Ehe geht, da ist der Mann nicht das Haupt. Das ist eine Ausnahme, wo man also nicht sagen kann, wo man sagen muss, da gibt es Gleichberechtigung. Die Frau hat Macht über den Leib des Mannes und der Mann über die Frau. Das ist ganz interessant. Und das hat Gott so gegeben hier, damit eben ein Tyrann dieses Gebiet nicht kaputt machen kann. Da muss man sich ganz klar ans Wort Gottes halten. Aber eben hier sagt der Apostel Paulus, eheliche Pflicht. Das tönt nach Last. Ja, im Zusammenhang, wenn eben auch Sünde ins Leben hineinkommt oder bittere Empfindungen und so weiter, dann muss er das so sagen. Aber im Hohenlied, das ist alles frisch. Und das ist das Vorbild. Ich möchte noch hinweisen, Hohenlied 2, Vers 11, nachdem Salomo kommt und sie abholt, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber. Er ist vergangen. Der Winter, die Regenzeit in Israel wird Winter genannt. Hier, das geht von Mitte Oktober bis Ende März. Und dann sagt er ist vergangen. Die Blumen erscheinen im Land. Und mit Blumen, das ist nicht das normale Wort für Blumen, sondern die Nizanim, das ist der rote Hannenfuß, der blüht anfangs April. Merken wir, jetzt gehen wir schon einen Monat weiter. Da beginnt er zu blühen. Und dann heißt es, die Zeit des Gesangs ist gekommen. Und für Gesang steht nicht das Wort, normale Wort für Gesang, sondern das ist der Samir. Das ist ein Vogel, im Deutschen sagen wir dem Gelbsteißbülbül. Und der hat im April die Paarungszeit. Er singt nicht schön, aber wenn die Paarungszeit kommt, dann bekommt seine Stimme einen ganz schönen Klang. Und dann heißt es, und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Gehen wir schon einen Monat weiter. Früh im Mai kommt es zur Paarung bei den Turteltauben. Und dann geht es weiter. Der Feigenbaum rötet seine Feigen. Das ist dann Ende Mai. Und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. Und die Felsentauben, die haben Paarungszeit Mai bis Mitte Juni. Merkt, wie wir gehen so Monat für Monat durch den Zyklus des Jahres in Israel hindurch. Und alles hat zu tun mit dem Thema der Liebe. Und das zeigt eben, dass die Sexualität so eingerichtet ist, über das ganze Jahr, aber eben, 1. Korinther 7 zeigt auch, man muss sich miteinander absprechen, wir benutzen unsere Zeit fürs gemeinsame Gebet, das soll sich nicht beißen, und der Apostel Paulus sagt, entzieht einander nicht. Und man kann wirklich sagen, wenn dieses Gebet in der Ehe stimmt, dann werden viele andere Gebiete viel einfacher. Aber das geht nicht einfach so. Das ist eben, wenn andere Gebiete im Leben gut gehen, dann geht dieses Gebiet eben auch gut. Es ist so wie ein Kreis, ja. Wo ist der Anfang? Aber das muss man sich im Klaren sein, das eine bedingt das andere, ja. Und da kann man eben nicht am Tag miteinander streiten und denken, aha, und später ist dann alles wieder vorbei. Das geht überhaupt nicht. Eben, es braucht diese Beziehung der Liebe, die durch den ganzen Tag hindurch geht und durch schöne Wörter auch zum Ausdruck kommt. Und da merkt man, wie sollen wir das schaffen von uns aus? Aber schauen wir, in Hohelied 8 haben wir gelesen, große Wasser, Vers 6 in der Mitte. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Jetzt kommt's. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme des Herrn. Die Quelle ist in dem Herrn Jesus zu suchen. Er kann diese Flamme nähren. Und wenn wir eben in der Ehe unsere persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus pflegen, dann wirkt sich das auf das Eheleben aus. Und das ist ja auch der Punkt, wir haben ganz am Anfang von der Hochzeit in Kana gesprochen, Wasser zu Wein. Aber das Wasser, das war ja in Reinigungskrügen, nach der Sitte der Juden. Das war Wasser für Reinigung. Und das ist ganz wichtig. Wie kann die Freude wieder kommen und noch größer werden als am Anfang? Das geht nur über Vergebung und Reinigung. Dass der Mann sein Leben mit dem Herrn Jesus immer wieder in Ordnung bringt und die Frau auch. Und zwischeneinander, dass man sich wirklich entschuldigen kann. Ich habe auch schon ein Problem-Ehe zu tun gehabt und dann habe ich gefragt, entschuldigt sich dein Mann ab und zu? Und er sagt mir, nie. Das ist ja klar. Wenn man das nicht kann, ja, wie soll die Freude kommen? Das sind Krüge in Wasser in Reinigungskrügen. Das braucht es absolut. Und eben diese Beziehung zu dem Herrn Jesus. Und dann sind wir an der Quelle für diese Liebe. Und diese Liebe ist gegründet in der Liebe des Herrn Jesus, der alles gegeben hat. Darum sagt sie in Vers 6, lege mich wie einen Siegelring an dein Herz und wie ein Siegelring an deinen Arm. Und Zroa im Hebräischen, das ist dann nicht einfach nur das, sondern da vorne. Und wie war das bei dem Herrn Jesus? Die Nägel gingen da durch. Ein Siegelring an deinen Arm. Da im Bereich zwischen Unterarm und Hand gingen die Nägel durch. Und der Speer des Soldaten ging da in die Seite. Lege mich wie ein Siegelring an dein Herz, an deinen Arm. Und so ist die Liebe des Herrn Jesus, der bereit war, Epheser 5,25, sich selber hinzugeben, wird dort als Vorbild hingestellt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Wenn diese Liebe vor uns steht, dann ist es unmöglich, als Mann ein Tyrann zu werden. Und Tyrannei ist zerstörerisch für die Ehe. Aber die Tyrannei muss zerstört werden durch die Liebe des Herrn Jesus. Und das lernen wir so aus dem Hohenlied. Und ich muss jetzt zum Schluss kommen. Er heißt Salomo und sie heißt Sulamit. Auf Hebräisch sagt man Shlomo und Shulamit. Aber merkt, beide Wörter, beide Namen kommen von Shalom, Friede. Shlomo ist der Mann des Friedens und Shulamit ist die Frau des Friedens. Und sie sagt das wirklich auch so in 8, Vers 10. Ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Sie kommt wirklich zur Ruhe in dieser Beziehung. Warum? Weil sie eine Frau des Friedens war und er ein Mann des Friedens. Aber der Frieden hat ganz schnelle Beine. Und darum heißt es in Hebräer 12, Vers 14, jaget dem Frieden nach. Und wenn das beide tun, dann geht das. Aber noch ein kleines Rezept aus dem Hohenlied. Hohenlied 2, Vers 15. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Der Weinberg, mit den Trauben, aus dem Traubensaft und Wein entsteht, ist ein Bild der Freude. Und jetzt gibt es da Feinde. Die sind sehr klein, die heißen Füchse. Der Weinstock ist in der Blüte und dann kommen die kleinen Füchse in die Weinberge und die kommen nicht rauf. Die möchten da etwas wegfressen. Die sind zu klein. Und geht schon hoch, geht nicht. Dann, die sind so schlau, graben sie die Weinstöcke aus und dann kommen sie ran. Das ist alles kaputt. Es gibt dann keine Trauben. Die Freude ist kaputt. So kleine Tiere. Und darum musste man eben die Weinberge bewachen, bis dann die Trauben kommen in Israel, Juli, August. So ist die, und September ist die Traubenernte. Aber vorher muss man so hüten. Und man muss die kleinen Füchse fangen. Und es sind oft ganz kleine Dinge, die machen die Beziehung in der Ehe kaputt. Oder einfach so, Wirklich, manchmal, wenn man sich da überlegt, das ist ja so banal. Und da könnte man jetzt wirklich drauf verzichten. Warum da insistieren, darauf bestehen? Und so ist es wichtig. Dieser Aufruf, diese kleinen Füchse, die muss man fangen aktiv, damit die Freude nicht kaputt machen. Und dann noch ein Schlusswort für die Männer. 8, Vers 2. Ich habe gesagt, Streiflichter. Wenn jemand am Schluss dann zu Hause sagt, was war jetzt eigentlich der Aufbau? Ja, da. So, Streiflichter. Aber ein Licht für diese Situation, eins da, eins da, eins da, ist ganz unterschiedlich, ja? Aber noch ein Streiflicht, 8 Vers 2. Sie überlegt sich so, ich würde dich führen, dich hineinbringen in das Haus meiner Mutter, du würdest mich belehren. Ich würde dich tränken mit Würzwein, mit dem Most meiner Granatäpfel. Seine linke sei unter meinem Haupt und seine rechte umfasse mich. Sulamit möchte belehrt werden. Und das ist, jetzt möchte ich besonders ansprechen die jungen Leute, die noch vor der Ehe stehen. Junge Männer, man muss die Bibel studieren, um zu heiraten. Das ist ganz wichtig. Man muss sich überlegen, ich werde gefordert, ich sollte die Fragen meiner Frau beantworten. Ja, und darum steht es in 1. Korinther 14. Wie in allen Gemeinden sollen eure Frauen schweigen in den Gemeinden, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Und dann, wenn sie aber etwas lernen wollen, sollen sie zu Hause ihre eigenen Männer fragen. Also wenn sie eine Frage, sollen sie nicht in den offiziellen Gemeindestunden stellen, sondern zu Hause den eigenen Männern. Oh, aber wenn er es nicht weiß, kein Problem. dann kann er ja Kommentare holen, kann diesen Bruder fragen und noch jenen, aber dann kommt er auf Trab, weil sie erwartet das von ihm. Du würdest mich belehren. Und das ist auch etwas, was in der geistlichen Beziehung wirklich aufbauend und stärkend wirkt, wenn der Mann bereit ist, Mann zu sein und seine Verantwortung auch wahrzunehmen. Ja, das war das letzte Schlusslicht.